Wenn du jung bist, riskieren die Leute, ihre Gesundheit und Karriere zu machen, Geld zu verdienen.
Ja.
Und wenn sie älter werden, zahlen sie den gesundheitlichen Preis für den Stress und geben ihr ganzes Geld aus, um wieder gesund zu werden. Das sind Menschen, die die Verantwortung und die Entscheidungen immer auf andere abwälzen. Das ist genauso, wenn du im Supermarkt stehst und sagst, ich möchte nicht, dass die Tiere gequält werden, ich finde die Intensivtierhaltung nicht gut, dann greifst du zu dem Sonderangebot, ein Stück Fleisch für 99 Cent und sagst, aber das muss die Politik regeln. Nein, das musst du regeln. Du fühlst dich unwohl und du triffst die Entscheidung für dein Handeln. Niemand anders. Ich denke, der Mensch soll einfach seine Träume leben und nicht sein Leben verträumen.
Herzlich willkommen zu Vegan Erfolgreich Glücklich, dein Podcast für ein freies und selbstbestimmtes Leben im Einklang mit deinen Werten.
Ja, hallo und herzlich willkommen, Peter Hübner, hier bei uns im Podcast. Ich freue mich mega, dass du da bist. Peter, du bist ja ein richtiges Multitalent, ehemaliger Metzger, dann zum veganen Tierrechtsaktivisten geworden, also eine absolute Kehrtwendung. Und so haben wir dich ja damals auch kennengelernt, total spannend. Dann bist du auch noch, was ich total spannend finde, also neben deinem ganzen medialen Einsatz, du bist ja wirklich in Funk und Fernsehen total bekannt, Social Media sowieso, hast einen riesengroßen Kanal aufgebaut, ganz umtriebig. Dann bist du ja auch noch Pfarrer, was ja total crazy ist. Das machst du auch noch so. Steffi, heute habe ich leider keine Zeit, ich habe noch eine Trauung, habe ich letztens gehört. Fand ich auch total spannend. Und darüber möchte ich ganz gerne auch mit dir sprechen, also zum einen über deine Historie, aber auch über deine neue Food Brand, die du rausgebracht hast, denn dich gibt es jetzt sogar in jedem Supermarkt zu kaufen. Zumindest das, was du auf die Beine gestellt hast. Natürlich auch vegan, total cool. Und deswegen freue ich mich total, dass du wieder mal bei uns im Podcast bist, bei unserem Relaunch. Bei uns ist ja alles jetzt neu, alles hat sich ein bisschen verändert. Und du warst ja insgesamt schon zweimal mit dabei. Und wir haben zu verschiedenen Themen miteinander gesprochen. Ja, und jetzt geht es nochmal um den Peter Hübner als Unternehmertyp, über deine neue Marke, über deine Brand und wie du das alles aufgebaut hast und wie du das auf die Beine gestellt hast. Also herzlich willkommen hier bei uns im Podcast, lieber Peter.
Dankeschön. Und ich war ja tatsächlich schon fast dreimal drin, weil ihr hattet auch in Buchholz einmal eine Sendung gemacht, einen Podcast mit vielen Teilnehmern, wo ich ja auch ein Teil davon war. Also so gesehen
Stimmt.
war ich 2,5 Mal dabei.
Stimmt, ja, volle dreimal. Du bist jetzt das vierte Mal dabei, das ist ja Wahnsinn. Aber das ist ja auch das Schöne, Peter, du bist jemand, der hat etwas zu sagen. Du bist jemand, der ist sehr umtriebig, der bewegt ganz viel. Und das ist auch sehr spannend. Deswegen bin ich immer sehr gerne mit dir im Austausch. Und ich freue mich immer so, einmal im Jahr haben wir meistens die Gelegenheit, uns so abzudaten. Und dieses Mal haben wir gesagt, pass auf, lass uns doch einfach mal die Kamera mitlaufen und das Mikro. Und wir teilen dieses Gespräch einfach. Deswegen, ich freue mich mega, dass du da bist.
Dankeschön. Ich freue mich auch immer, wenn wir ins Gespräch kommen. Oftmals, so das wissen ja die meisten gar nicht, sprechen wir nicht vor laufender Kamera, sondern ohne Mikro, ohne Kamera. Und da kommen ja viele, viele Gedanken und Themen auf, die irgendwann mal den Punkt erreichen, wo ihr immer sagt, das müsste man eigentlich aufgezeichnet haben.
Ja. Genau, das ist es. Ja, deswegen, vielleicht können wir einfach mal direkt reinstarten. Nochmal für die, die dich jetzt noch gar nicht kennen. Also die Podcast-Folgen sind natürlich auch bei uns. Peter Hübner einfach mal durchscrollen, ihr werdet ihn finden. Und ansonsten ganz kurzer Abriss nochmal, vielleicht in ein paar Sätzen zu deiner Historie, weil das ist ja wirklich unfassbar spannend, wie du überhaupt zum Thema Veganismus gekommen bist und was da jetzt daraus entstanden ist, ist ja wirklich der Wahnsinn. Also wenn man dich jetzt so erlebt, dann könnte man nie ahnen, welchen Hintergrund du hast. Deswegen vielleicht nochmal ein Abriss für die, die dich noch nicht kennen.
Ich mache es ganz kurz. Wer mehr will, guckt eure Folge Nummer 5. Das war, glaube ich, meine erste Folge bei euch. Und zwar, mein Name ist Peter Hübner. Ich bin aufgewachsen in Bremen und habe schon als Kind auf dem Bauernhof meiner Großeltern das Schlachten gelernt. Ich wollte damals Koch werden und da schimpft sogar mein Hund, wenn er das Wort Schlachten alleine hört. Eine Sekunde. Kalle! Er will nicht, er will nicht. Schlachten gefällt ihm nicht. Also ich habe dann als Kind das Schlachten gelernt, wollte Koch werden und habe dann eine Schlachterausbildung gemacht, Stabskochausbildung, weil durch das Jugendschutzgesetz durfte ich nach 20 Uhr nicht arbeiten und die Kochlehre war zeitlich in zwei Blöcken gespalten. Innerhalb der Fleischerausbildung habe ich zum ersten Mal mit intensiv gehaltenen Tieren zu tun gehabt und habe festgestellt, wie schlecht von der Qualität das Fleisch war. Als ich im dritten Jahr im Schlachthof war, habe ich dann den Job hingeschmissen, weil ich fand es einfach katastrophal und grauenvoll für die Tiere, aber auch für die Menschen, was ich dort erlebt habe. Das war Mitte der 80er. Seitdem kämpfe ich gegen die Intensivtierhaltung, habe aber noch selber bis 2005 aktiv hier auf den Höfen geschlachtet als Selbstversorger. Habe dann in Schweden ein Haus gekauft, wo ich geangelt habe, wo ich gejagt habe, weil ich war ja Fleischesser und ich wollte, dass das Fleisch gut gehalten wurde und gut gelebt habe, bevor ich das gegessen habe. Und habe dann 2014 einen Fisch gefangen, einen Hecht, den ich nicht töten konnte. Den habe ich dann zurückgesetzt ins Wasser und bin 14 Tage später letztendlich Veganer geworden. Und dann bin ich immer mehr in die Tierrechtsszene hineingewachsen, in die Vegan-Szene, habe dann irgendwann einmal die Bitte bekommen, Peter, kannst du mal eine Zirkuskampagne machen oder eine Zirkusdemo? Daraus ist eine ganze Kampagne entstanden, die letztendlich bis ins Morgenmagazin und in die Stern hineingegangen ist. Danach hatten wir eine Kampagne gemacht von Influencern, alles ehemalige Leute, die im Fleischgewerbe zu tun hatten, die heute vegan leben. Das ist die Kampagne Metzger gegen Tiermord. Wenn ich mich ändern kann, kannst du es auch. Und so hat eine Kampagne die nächste gejagt, ohne dass ich irgendwas dafür konnte. Ja, und in der Zwischenzeit ist eben das mediale Interesse so groß. Ich glaube, jetzt das Erfolgreichste war ZDF Unbubbled, wo ich mit einer Jägerin diskutieren durfte, dass ich sehr viele Follower habe, natürlich auch sehr viele Neider und dadurch natürlich auch sehr viel Widerspruch. Aber man steht in der Öffentlichkeit und egal, was ich mache, es wird darüber diskutiert. Und das finde ich geil.
Ja, das ist total spannend. Da sind wir auch gleich bei so einem ja absoluten Kernthema. Glaubst du, dass Polarisierung wichtig ist, wenn wir Dinge in der Welt verändern wollen?
Ich denke ja. Der Churchill hat mal gesagt, all publicity is good publicity. Und eine gute Nachricht lässt sich medial nie verkaufen. Die Leute wollen immer Negativnachrichten haben. Und letztendlich ist es ja so, wenn du einen gewissen Bekanntheitsgrad erreichen möchtest, ob als Person, als Produkt oder für ein Thema, muss dieses Thema medial aufgearbeitet werden. Die Social Medias helfen uns dabei ungemein. Aber grundsätzlich hat das immer damit zu tun, dass eine Negativnachricht kommen muss. Und die Negativnachricht im besten Falle muss mit einer positiven Alternative gekrönt sein, dass man sagen kann, ich kann das Negative umändern in ein Positiv, wenn ich dieses oder jenes mache, kaufe, tue oder diesen folge.
Ja, ist eigentlich auch krass bezeichnend, ne? Dass Menschen, also da können wir auch mal direkt, also es würde mich schon mal interessieren, auch was du darüber denkst. Warum ist es so, dass Menschen schlechte Nachrichten so lieben? Was stimmt mit dieser Welt nicht? Warum schaffen es die guten Nachrichten nicht, dass sie sich rumsprechen? Warum ist das so?
Ich glaube, dass der Mensch ein Riesenproblem hat, dass er selber mit sich unzufrieden ist und deswegen gerne neidisch auf die anderen guckt. Ich nehme mal so das Beispiel, als ich jung war, da hatte ich eigentlich gar nichts gehabt. Wir haben in ärmsten Verhältnissen gelebt, meine Frau und ich, waren in der Ausbildung und haben uns alles aufgebaut. Da hat man dann zu den Nachbarn geguckt und gesagt, ach, guck mal, der kann sich schon ein Auto leisten, der fährt in Urlaub. Möchten wir auch. Im Laufe der Jahre haben wir uns wirtschaftlich gut dargestellt und können uns eigentlich alles, was wir möchten, kaufen, im normalen Falle. Und dann stellt sich die Frage, ist man zufrieden oder möchte man noch mehr erreichen? Und die Menschheit strebt immer nach mehr und mehr und mehr. Wenn eine gute Nachricht kommt, bedeutet es ja im Endeffekt, irgendjemand anders hat etwas erlebt, was ich nicht erlebt habe, was positiv ist. Das möchte ich nicht. Aber wenn eine Negativnachricht kommt, kann ich mal sagen, wie gut es mir doch geht und wie schlecht die Menschen sind und man fühlt sich besser. Und dadurch ist die Negativnachricht eigentlich diejenige, die die Nachrichten erfüllt. Und das ist traurig, weil ich glaube, gerade wir in Deutschland leben in einer Gesellschaftsform, wo wir wirklich sagen müssen, wir sind frei, keiner muss hungern, wir haben ein Dach über dem Kopf. Ich nehme gerne mal die Menschen mit medial, wenn ich beruflich in Drittländern unterwegs bin und sie mal Armut kennenlernen. Wir jammern auf hohem Niveau. Und ich glaube, wir müssen unsere Gesellschaft dahingehend ändern, dass wir mal die guten Nachrichten in den Vordergrund stellen. Das ist eine Herkulesaufgabe.
Ja. Ist es auch das, was du dir selber zur Aufgabe gemacht hast?
Ja und nein. Ich bin ja als Tierrechtsaktivist auf Social Media aktiv Und Social Media erreichst du ja nur die Leute, wenn du polarisierst. Wie ich ja sagte, du musst etwas hinwerfen. Und gerade Social Media kennt nur Schwarz und Weiß. Sie kennt keine Grauzonen. Das bedeutet, du schreibst einen Beitrag und dann hast du Befürworte oder Gegner. Und manchmal gehen da Diskussionen los, wo ich sage, Freunde, habt ihr keine anderen Probleme? Privat bin ich ein absolut positiv denkender Mensch. Es gibt für mich kein halbleeres Glas, es ist immer voll. Immer voll. Ich kann aus dem Vollen schöpfen. Es gibt keinen Regen, das ist flüssiger Sonnenschein. Es gibt nichts, was man nicht tun kann. Mein Vorbild ist da Pippi Langstrumpf, die mal gesagt hat, ich habe das noch nie gemacht, daher weiß ich kann es. Und so gehe ich auch alle Aufgaben an.
Ja, ich glaube, das ist auch der Grund, warum du so erfolgreich bist, weil ich kann es nicht anders sagen, du bist unfassbar erfolgreich mit allem, was du tust. Es gelingt dir immer irgendwie Menschen aber auch für dich zu begeistern. Man spricht über dich, manchmal positiv, manchmal auch negativ. Und auch das ist ja etwas, was du ja unfassbar gut halten kannst. Das ist ja etwas, was viele Menschen nicht können, dass sie sagen, ich will gar nicht erfolgreich sein, weil das bedeutet ja vielleicht, dass ich sehr sichtbar bin. Und dann gibt es Menschen, die bewerten mich, die mögen mich nicht. Und das auszuhalten, das ist ja schon ein dickes Ding. Ja, und das ist etwas, wo ich kenne niemanden in der Szene, der das so tragen kann. Ne? Ja.
Naja, Kritik aus den eigenen Reihen tut manchmal weh. Von Andersdenkenden, von aus der anderen Ecke, wenn ihr als Beispiel mich für die Einsetzung, für die Tiere einsetze und sage, die Intensivtierhaltung oder sogar die gesamte Nutztierhaltung muss abgeschafft werden, ist natürlich eine Kritik, die aus der Bauernschaft kommt, für mich ein Kompliment. Damit rechne ich, damit gehe ich um. Das zeigt, ich habe meinen Finger in der richtigen Wunde. Wenn man dann aber von eigenen Leuten angegangen wird, einmal Schlachter, immer Schlachter oder der will sich nur selbst profilieren, ja, das kann auch einmal wehtun. Im Laufe der Jahre lernt man aber, was eigentlich wirklich dahinter steckt. Und dann macht einen das stark und stolz und sagt, guck mal, da sind Leute, die es nicht gewagt haben, ihre Ziele konsequent in die Tat umzusetzen und sie sind nicht zufrieden. Das ist genauso wie im Arbeitsleben. Ja, ich glaube, kaum einer, der im normalen Berufsleben steht, arbeitet deswegen, weil ihn die Arbeit erfüllt, weil sie ihn Spaß macht, sondern weil er dafür bezahlt kriegt. Er verkauft einen Teil seiner Lebensqualität gegen einen monetären Ausgleich, womit er sich andere Annehmlichkeiten kaufen kann. Dafür nimmt er in Kauf, sich irgendwo in einem Betrieb wiederzufinden, wo er sich eigentlich nicht mit identifizieren kann. Das nennt man Angestelltentum. Es gibt ein paar wenige Menschen, die denken anders und sagen, nee, ich möchte das nicht. Ich bringe eine Idee ein und verselbstständige mich. Ich entscheide nach meinem Gusto. Dann ist die Arbeit, Hobby, Freizeit, Erfüllung. Und dann stehen auch die monetären Dinge nicht so im Vordergrund, sondern da steht die Erfüllung im Vordergrund. Und zwar in dem Maße, dass man sagt, ich möchte einfach von meinem erwerbsmäßigen Auftreten leben können. Und möchte dieses erwerbsmäßige Auftreten so machen, dass ich mich da drin finden kann. Eine Gratwanderung, aber das unterscheidet den erfolgreichen Unternehmer von den Angestellten.
Ja. Ja, das hat ganz viel mit Mindset zu tun, ne? Also auch da wieder kann ich auch das wieder halten, vielleicht auch ein gewisses Risiko oder dass ich dann auch die Verantwortung allein tragen muss. Ja, also das ist ja auch etwas, ich mache etwas und dann stehe ich natürlich komplett auch alleine dann da, wenn es darum geht, eine Konsequenz zu tragen. Entweder eine positive oder vielleicht auch eine vermeintlich negative, ne?
Ja. Weißt du, wenn man alleine lebt, ist das Risiko bedeutend geringer, weil man sich selber nur dem Risiko aussetzt. Ich habe eine Frau. Und da ist man in einer Partnerschaft, da spielen immer zwei Faktoren eine Rolle. Aber ich hatte auch in meiner Ehe mich oft selbstständig durchs Leben geschlagen. Ich hatte, nachdem ich in der Fleischerausbildung war, mich so ein bisschen durch viele Jobs durchgeschlagen. Und einen Job hatte ich gemacht als Chauffeur. Das hat mir extrem viel Spaß gemacht. Da habe ich Filmprominenz gefahren, ich habe Politiker gefahren, ich habe Musiker gefahren. Also Mikhail Gorbatschow und Reiser habe ich noch mal kennengelernt als Fahrgäste.
Bist du dich sogar Michael Jackson, ne? Ich weiß, genau, du bist damals, es ist ja der Wahnsinn.
Ja, und Cool in the Gang, also es war richtig geil. Ich habe etwas erlebt, das kannst du dir für Geld nicht kaufen.
Ne.
Ja, so und meine Frau hat zu mir gesagt, Peter, wir haben genug zum Leben, mach es. Und ich habe damit auch Geld verdient. Und das ist ja das Geile. Ja, das heißt, man hatte einen Traum gehabt, man hat eine Chance gehabt. Man hat einfach gesagt, okay, was riskiere ich? Verhungere ich? Verliere ich meine Wohnung? Habe ich nichts mehr zum Anziehen? Nein. Also Riskier es doch, mach es doch, sammel deine Erfahrungen. Und diese ganzen Erfahrungen, die ich damals auch in der Selbstständigkeit gesammelt habe, habe ich dann später wiedergefunden, als ich Ende der 90er Jahre eine Umschulung gemacht habe. Da habe ich ja gesagt, so jetzt habe ich ein Alter erreicht, jetzt muss ich auch was tun, wo ich was für meine Rente mache. Und habe eine Umschulung gemacht zum Steuerfachangestellten und bin dann in einem Biobetrieb gelandet. Weil ich wollte jetzt nicht zwingend in irgendeiner Firma arbeiten, mit der ich mich nicht identifizieren kann. Bio fand ich damals extrem spannend, weil Umwelt, Natur, Zukunft hat mich immer interessiert. Und ich habe gesagt, na, nur mit Zahlen jonglieren möchte ich nicht. Eigentlich habe ich Buchhaltung ja nur gelernt, Steuerfach, weil ich mich immer über die Steuerberater aufgeregt habe, die meine Steuererklärung gemacht haben und so viel von meinem Geld genommen haben, für das ich arbeiten musste. Da habe ich gesagt, ich mache das selber. Darum habe ich den Beruf erlernt. Und so bin ich halt über Steuerfach, über Finanzbuchhaltung und Biounternehmen hingekommen, dass ich letztendlich irgendwann Produkte entwickelt habe, eingekauft habe, in die Länder gereist habe, Bauern kennenlerne, eigene Produktlinien aufbauen kann. Ich denke, der Mensch soll einfach seine Träume leben und nicht sein Leben verträumen.
Ja, spannend. Ja, das ist auch so cool. Das liebe ich ja auch an dir. So dieses, okay, das gibt's noch nicht, dann mache ich das eben selber. Das finde ich halt total geil. Oder halt eben auch wirklich zu sagen, so, ich bin jetzt nicht Opfer der Umstände, sondern dann lerne ich halt jetzt eben, wie man das macht und mache nochmal eine Ausbildung als Buchhalter. Ich meine, wer macht denn das heutzutage, ja? Das macht ja keiner. Und das finde ich halt total cool. Und das ist ja auch so spannend, wenn man sich dann so, ich sage ja immer, so vom Universum so lenken und leiten lässt, wo man dann so landet, ne? Und vom Metzger, Pfarrer kam ja auch noch dazu, dann Steuerfachangestellter, dann aber in diesem Unternehmen gelandet. Und jetzt bist du eigentlich Unternehmer innerhalb dieses Unternehmens, ja? Also Unternehmer im Unternehmen.
Genau, aber einmal zum Pfarrer. Ich möchte das aber kurz richtigstellen. Ich bin seit 1999 ehrenamtlicher Priester. Ich mache das nebenbei ehrenamtlich, neben meinem normalen Beruf. Und das tue ich aus Überzeugung, weil ich denke, ein Mensch, der von einer Sache überzeugt ist, der handelt auch entsprechend. Und nun hast du ja gerade auch angeführt, ich bin Unternehmer im Unternehmen. Ja, ich habe eine Unternehmerschaft, möchte ich mal sagen, mit Netz und doppeltem Boden gekriegt. Und zwar spielt dabei wieder eine Rolle, dass ich mich zum Veganismus und zum Tierrecht bekenne, dass ich authentisch bin. Und natürlich auch meine Überzeugung zum Thema Tierrecht und Veganismus auch in der Firma leben. Ja, das heißt, ich gehe jetzt nicht in den Knüppel und versuche die anderen zu überzeugen, indem ich den Veganismus um die Ohren schlage, sondern indem ich es vorlebe. Mein Standardspruch, den kennst du, glaube ich, von mir, ne? Spreche erst über Veganismus, wenn du gefragt wirst, aber lebe den Veganismus so, dass du gefragt wirst. Und so kam auch der Inhaber der Firma auf mich zu. Wir hatten einen Inhaberwechsel vor einigen Jahren. Und da hat er gesagt, Peter, Mensch, du bist doch bekannter Influencer. Du bist in der Vegan-Szene bekannt. Was hältst du denn davon, wenn wir eine eigene Marke aufmachen? So eine Win-Win-Situation. Eine Low-Budget-Marke. Es gibt keine Werbegelder, keine großen Gelder. Es lebt quasi über deine Reichweite. Und wir bieten dir das Know-how der Firma, dass du die Produktentwicklung machen kannst und reisen kannst.
Geil. So geil.
Und dann habe ich gesagt, natürlich geil. Und dann haben wir uns kurz zusammengesetzt, hatten überhaupt nicht verhandelt über Geld. Spielt für mich auch keine Rolle. Die Vision war da. Wir hatten ganz schnell das Logo gefunden. Das Logo war mein Gesicht. Die Geschichte der Marke ist meine Geschichte als Fleischer und meine berufliche Tätigkeit in Sri Lanka, wo ich seit fast 20 Jahren tätig bin, seit der Jahrtausendwende. Und ja, dann bin ich rübergeflogen nach Sri Lanka und hatte gedacht, was wollen wir denn entwickeln? Was feststand, und da gab es überhaupt nichts zu tun, die Marke heißt Vegan Pete, sie ist ausschließlich vegan und ich entwickle die Produkte und ich muss sie gut finden, ich muss dahinter stehen. Mein Ziel war, ohne künstliche Konservierungsstoffe, Farm to Fork, ich möchte die Bauern kennen und ich möchte etwas Veganes schaffen. Etwas Veganes, was es in Deutschland noch nicht gibt in dieser Form. Und das waren die Bananenblüten. Ich habe mit Bananenblüten gearbeitet, Gerichte entwickelt. Da ich aber ja nun auch diese Kooperation mit der Firma habe, haben wir auch gesagt, dann gehe ich auch auf Nummer sicher und nehme nochmal das altbekannte Jackfrucht und baue das in der gleichen Art und Weise aus. Jackfrucht, so als Fleischersatz, wie viele das kennen. Bananenblüte, ein reines veganes Produkt, das überhaupt nicht mehr an Fleisch entwickelt. Weil ich bin seit langem davon überzeugt, dass die vegane Küche sich nicht mit der fleischlichen messen braucht. Wir sind besser. Beweis ich dir. Wenn du ein tierisches Gericht kochst, benötigst du vegane Gewürze und vegane Beilagen. wie Kartoffeln oder sonstiges. Wenn ich ein veganes Gericht mache, brauche ich keine tierischen Produkte. Ich kriege es rein pflanzlich hin. Ergo ist meine Küche besser.
Sehr cool. Habe ich so noch nie gesehen, aber ich finde es mega mit der veganen Gewürz-Magic-Power. Aber das stimmt, es ist tatsächlich wahr, weil die Gewürze sind es natürlich und die machen den Geschmack letztendlich aus und das klappt dann wunderbar, wenn man es alles pflanzlich macht. Ja, total cool. Und jetzt sag noch mal bitte, weil ich finde es so spannend mit dieser Sri Lanka-Geschichte. Seit 20 Jahren bist du da jetzt schon am Pendeln. Das war ja nun vorher dann wahrscheinlich ganz offiziell im Auftrag deiner Firma. Oder war das auch wie privat oder wie bist du nach Sri Lanka gekommen?
Immer beruflich. Meine Frau und ich haben damals ein Haus in Schweden gehabt. Darum sind wir immer nach Schweden gefahren. Warum sollten wir dann unseren Urlaub woanders verbringen? Ich war lange Jahre in der Geschäftsleitung der Firma und war Kind für alles. Und in Sri Lanka hatten wir eine eigenständige Firma gehabt, für die ich die ganzen Finanzen geprüft habe, für die ich die Jahresabschlüsse gefahren habe, für die ich die Investitionen geplant habe. Ich habe mit Bauern unterhalten, habe geholfen, Bauern von konventioneller Landwirtschaft auf Biolandwirtschaft umzustellen, habe somit also auch die Kontakte zu den Bauern gehabt, bin in Spitzenzeiten viermal im Jahr drüben gewesen. Also Sri Lanka hat sich so langsam zu einer zweiten Heimat entwickelt für mich. Ich hatte dann einmal meine Frau mitgehabt, das war 2012 oder 13 war das, weiß ich gar nicht mehr so genau. Meine Frau wird nie wieder nach Sri Lanka fliegen. Die hat natürlich das riesige, riesige Glück gehabt, dass sie die Regenzeit hatte. Sie hat das riesige Glück gehabt, barfuß sich in eine Termitenstraße zu stellen. Sie hat also alles verkehrt gemacht, was man als Ausländer in Sri Lanka machen kann. Und aber für mich ist es eben die zweite Heimat. Und es war für mich absolut klar, dass ich meine Produkte in Sri Lanka entwickle. Es war für mich absolut klar, dass ich die Verpackung in Sri Lanka entwickle. Ich lasse alles da drüben produzieren, weil ich da drüben Arbeitsplätze schaffen will. Und ich habe dort auch mich mit einer Firma zusammengetan. Also ich arbeite aktuell mit drei Firmen zusammen. Zwei kenne ich schon seit 15 Jahren, eine seit 19 Jahren. Und die dritte Firma ist ein Startup-Unternehmen, wo ich einige Beteiligte seit über 10 Jahren kenne. Diese ist natürlich mega geil, macht meine Bananenblüten und meine Soßen, kleine unterschwellige Anspielungen. Die haben sich zusammengetan mit einer Foundation in Sri Lanka. Diese Foundation kauft Grundstücke auf den Bergen, wo die Teeplantagen nach oben wachsen wollen und damit den Urwald roden wollen, weil sie immer mehr Tee verkaufen wollen. Da kaufen sie quasi einen Zwischenstreifen an den Hängen, sodass die Teeplantagen, wenn sie nach oben wollen, riesige Umwege fahren müssen. Und damit könnten sie auch lukrativer im Tal sich ausweiten. Was den Vorteil hat, dass kein Regenwald geholzt werden muss. Und diese Firma gibt einen Großteil des Gewinns, den sie fahren, eben an diese Foundation ab. Und die Flächen, die gekauft werden, werden in die Hände von Bauern gegeben, die Biolandwirtschaft betreiben. Und von denen kaufen wir natürlich unsere Produkte auf. Das finde ich so geil.
Mega, das ist richtig cool. Peter, was sind das für Menschen in Sri Lanka? Also wie nimmst du das wahr? Weil ich sehe auch immer mal wieder Bilder, wenn ihr zusammen da auch vor Ort kocht, so auch wirklich in sehr einfachen Verhältnissen. Und da ist ja so viel Seele aber auch dabei, ne? Also was sind das für Menschen? Wieso arbeitest du so gerne mit den Bauern da vor Ort zusammen?
Also der Sri Lankese ist extrem bescheiden. Was du in Sri Lanka hast, was du in kaum einem anderen Land hast, du hast den Buddhismus dort. Du hast eine sehr starke christlich geprägte Ecke. Du hast Hinduisten dabei und du hast Moslems dabei. Und sie haben keine Rivalität gegeneinander. Sie leben miteinander. Sie feiern miteinander deren persönlichen religiösen Festen. Wenn Weihnachten ist, feiern die Buddhisten, die Moslems, die Hindus mit. Wenn Mondfestival ist, feiern die Christen mit. Das ist eine Einheit. Ich kenne Sri Lanka noch, da war der Bürgerkrieg in Sri Lanka. Ein Krieg, der von uns westlichen Nationen gefördert wurde. Das war ein Neidkrieg zwischen Tamilen und Singalesen, weil die Politik in dem Land damals so ausgerichtet war, dass die Tamilen, die aus Indien nach Sri Lanka eingewandert sind, besondere Rechte bekommen hatten hinsichtlich des Bildungssystems, wo die Singalesen sich hinten angestellt fühlten. Man hat Neid gemacht. Das Land war vom Bürgerkrieg zerrissen. Es war ekelhaft zu der Zeit. Ich war trotzdem beruflich tätig. Dann kam der Frieden und es war für mich erstaunlich, dass die unterschiedlichen rivalisierenden ethnischen Gruppen aufeinander zugekommen sind und sehr schnell wieder friedlich miteinander in Einklang gelebt haben und nicht gesagt haben, du hast meine Familie getötet oder Familienangehörige, jetzt bringe ich in deiner Familie welche. Es war Frieden da. Die Bevölkerung hält zusammen. Und das fasziniert mich extrem, weil ich bin ein harmoniesüchtiger Mensch. Und mein Traum ist es, dass die ganze Welt in Frieden miteinander leben kann. Und es wird dort vorgelebt, in großen Teilen. Und ich habe festgestellt, auch wenn Menschen arm sind, sind sie nicht neidisch und sie freuen sich auf jeden Besuch, der kommt. Die Gastfreundschaft wird extrem groß geschrieben.
Ja, das ist ein super krasses Thema, was du gerade angesprochen hast, weil dieser Zusammenhalt, der sorgt ja dann eben auch dafür, dass ja Frieden gelebt wird. Und das, was ich halt hier wahrnehme, auch in Deutschland, auch in den letzten Jahren, war das ja sehr verstärkt, ist die Spaltung. Die Spaltung und Abgrenzung von sich selbst, aber halt eben auch zu anderen Menschen, zum Nachbarn, zu eigenen Familienmitgliedern oder sogar zum eigenen Partner. Und das ist so ziemlich das Gegenteil von Frieden, das ist für mich Krieg. Und ich finde es spannend, dass eine Nation das schafft, obwohl der Krieg quasi von außen übergestülpt wird, ich sag's jetzt mal so salopp, und die sich aber einfach dafür entscheiden, wir machen da nicht mit. Das ist ja der Wahnsinn.
Naja, der Frieden ist ja zwangsläufig gewesen, weil im Krieg leiden alle. Es gibt keinen Gewinner im Krieg. Never ever. Ich weiß nicht, in dem Land. Die Gewinner so eines Krieges sind lediglich großen Waffenproduzenten in Amerika und vielleicht in Europa, die Kriege finanzieren und ihre Rüstungen dorthin verkaufen. Ein Krieg ist immer ein Schaden für alle Beteiligten, die dort vor Ort leben. Und das Problem ist Schuldzuweisung, Neid. In Deutschland sind wir auf einem extrem gefährlichen Weg, der mir Angst bereitet. Ja, und da erkennst du auch, wie Kriege geschürt werden. Menschen werden manipuliert. Es wird zum Beispiel bei Menschen, die arbeitslos sind, denen wird indoktriniert, pass mal auf, weil wir eine Flüchtlingskrise haben, bist du arbeitslos. Ja? Ich muss mal ganz ehrlich sagen, die Leute sollen mal nachdenken. Wie kann es sein, dass ein Flüchtling aus ärmsten Verhältnissen, der noch keine Schulbildung hat, der die Sprache nicht beherrscht, der eigentlich nichts mitbringt, jemanden, der eine gewisse Bildung hat, den Job wegnimmt? Dann sollte sich derjenige vielleicht mal Gedanken machen, ob es vielleicht doch an ihm liegt. Aber so wird Hass geschürt, es wird Ausländerhass geschürt und Ausländerhass ist Rassismus, Rassismus ist Speziesismus und das ist das Schlimmste, was ich bekämpfe. Dem Rassismus darf man keine Chance geben. Und wir sind jetzt in einer Gesellschaft, wo wieder ausgegrenzt wird, wo die Schuld wieder auf andere Menschen geschoben wird fürs eigene Versagen. Mhm. Und das müssen wir abschaffen. Das haben wir im Menschenrecht, das haben wir im Tierrecht, das haben wir im gesellschaftlichen Umgang miteinander. Wir sollen auf uns gucken. Wer die Welt verändern will, fängt bei sich an.
Ja, es ist auch wieder das Thema Trennung und Spaltung, ne? Was ich ganz spannend fand, war, ich hatte heute Morgen eine Unterhaltung mit einer Freundin. Ich war beim Frühstück und die hatte sich wiederum mit einer anderen Freundin unterhalten. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und sie sagte, das Thema Steuern ist auch so ein Ding. Also es gibt ja, je mehr du verdienst, umso mehr Steuern musst du ja zahlen in Deutschland. Und das Verrückte an der Sache ist, wofür werden die Steuergelder verwendet? Wenn ich jetzt natürlich die Möglichkeit habe, aber weniger Steuern abzugeben, also zum Beispiel das Thema, warum gehen so viele Unternehmen ins Ausland? Ja, Dubai zum Beispiel, Portugal und so. Also wieso, Portugal macht das ja zum Beispiel Auswanderern, also Unternehmern, die dort auswandern, ja extrem attraktiv, weil sie ja die ersten Jahre gar keine Steuern zahlen müssen. So, was passiert aber mit der Steuerersparnis? Also die meisten Menschen horten das ja nicht, sondern es wird ja wieder konsumiert, es wird ja wieder eingebracht. Und damit unterstützt du ja letztendlich eigentlich die Wirtschaft viel mehr und schaffst auch wiederum Arbeitsplätze, wenn du das Geld letztendlich der Bevölkerung zur Verfügung stellst, also wenn es wieder im Wirtschaftskreislauf einfließt. Wenn du natürlich aber eine hohe Steuerlast hast, dann wird es einkassiert vom Staat. Was macht er damit? Panzer kaufen und so weiter und so fort. Als Beispiel. Ich weiß, es polarisiert sehr, aber ich finde, das ist etwas, worüber man mal nachdenken sollte, wie das halt auch mit dieser ganzen Verteilungsgeschichte aussieht. Weil auch das ist ja etwas, was man, ne, Steuern ja, was man auch wieder anders lenken könnte, als Staat zum Beispiel. Ja?
Du sprichst ein ganz gutes Thema an. Vom Grundsatz her ist ja die Steuerzahlung, wie sie einmal angedacht war, als eine Art Solidaritätspaket, dass die Erfolgreichen, die Reichen, die Ärmeren betragen, gut angedacht. Und es ist auch absolut richtig, dass man einen Steuerfreibetrag für Schwachverdienende hat und dann quasi in der Steuerbelastung progressiv nach oben geht bis zum Spitzensteuersatz. Das ist alles nachvollziehbar. Und man sollte aber das Geld, das die großen, die reichen Leute bezahlen, auch so in dem Staat investieren, dass der Staat dafür Sorge trägt, dass dieses Geld auch Gewinn bringt, für alle Bewohner angelegt ist. Ja? Es kann nicht sein, dass ich mit dem Geld, das man als Steuerzahler einnimmt, letztendlich Kriege finanziere. Es kann nicht sein, dass ich die Landtage, die Bundestage immer höher aufblähe mit teilweise politischen Kräften da drinne, wo ich frage, was machen die da überhaupt drin und welcher Idiot hat die gewählt? Und denen eine Diät bezahle, die mit Diät gar nichts zu tun hat, die macht dick und fett, weil sie so hoch ausgerüstet ist. Und wie kann es sein, dass Leute, die nur 4 Jahre lang im Parlament gesessen haben, staatliche Renten bekommen? Das sind alles so Dinge, die ich nicht verstehe. Das Geld muss vernünftig eingesetzt werden, solidarisch. Es kann nicht sein, dass ich in die Rentenversicherung einzahle, mein Leben lang, und dann stellt man auf einmal fest, ob die Rentenkassen sind ja gar nicht gefüllt, weil der Tannenbaum, den man eigentlich gesunderweise hat, ist in den 70ern abgebrochen. Wir haben jetzt geburtenreiche Jahrgänge, die in Rente gehen. Wir müssen das Rentenalter erhöhen von 64 auf 69, wenn alle anderen Länder schon anfangen, die Leute ab 60 Jahre in Rente zu schicken. Da muss die Steuer vernünftig verteilt werden. Wenn diese geburtenstarken Jahrgänge kommen, was man ja auch schon seit den 70er Jahren weiß, dann muss gegebenenfalls aus der Steuerlast etwas in die Rentenkassen mit zugeschossen werden, um das auszugleichen. Denn letztendlich ist ja so, dass jeder sich einbringt in die Gesellschaft und es gibt nur eine Handvoll Menschen, die sich von der Gesellschaft tragen lassen. Aber jeder soll sich nach seiner Stärke einbringen, soweit wie möglich. Und es muss auch honoriert werden.
Ja.
Und du kommst genau hin, viele Unternehmer gehen in sogenannte Steueroasen. Du brauchst ja noch nicht mal nach Dubai zu gehen. Du kannst in Liechtenstein oder auf den Seychellen eine Firma gründen und bist schon aus dem Schneider.
Ja. Ja, definitiv, ne? Also die Frage ist halt, wo das alles hinführt. Und ich glaube, das wird eine riesengroße Verschiebung. Und dann drehen wir uns im Kreis, ja. Und vor allen Dingen werden sich ja bestimmte Situationen eher noch verschärfen. Also ich denke mal, bevor es besser wird, wird es noch knallen. Also da wird noch einiges auf uns zukommen, wo wir halt wieder beim Thema Eigenverantwortung sind. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, du hast das Thema mit dem Angestelltsein und den Einschränkungen damit ja auch schon angesprochen, und das geht aber auch, ich gehe noch mal einen Schritt weiter. Ich finde, du gibst ja auch ein Stück weit deiner Macht, deiner Einflussnahme entsprechend ab, wenn du halt ja, vielleicht auch einfach nur den Zielen, Wünschen und Träumen von jemand anderem dienst, wenn du halt eben deine Lebenszeit verkaufst gegen ein Geld. Manchmal ist es auch wirklich ein richtiges Schmerzensgeld, um dann aber eigentlich überhaupt nicht Mitspracherecht zu haben. Und das ist ja das Schöne am Unternehmertum, und da stehen wir ja auch sehr bei Beautiful Commitment für ein, dass wir mehr Menschen in ethische Berufe bringen wollen, beziehungsweise Berufe auch umgestalten, also mehr Ethik in bestehende Firmen reinbringen und auch Menschen einfach dazu verhelfen, mehr Stimmrecht oder mehr Wahlrecht zu haben, indem sie einfach erfolgreich sind. Zum Beispiel mit einem veganen Unternehmen.
Du hast ein ganz heißes Thema angesprochen. Ich hoffe natürlich nicht, dass jeder Angestellte jetzt anfängt und sagt, ich mache mich selbstständig, weil dann funktioniert das System auch nicht. Meine Frau ist im Krankenhaus tätig, im Anästhesiebereich und wir brauchen auch diese Kräfte. Aber ich nehme mal das typische Beispiel. Als Veganer arbeitest du in einer Fleischerei, weil du bist ja nicht von Geburt an Veganer. So, das bedeutet, es bringt für dich ja irgendwann einen extremen Gewissenskonflikt und einen Unmut mit sich. Du kannst nicht fröhlich sein. Und so viel Schmerzensgeld kann man am Ende auch gar nicht bezahlen. So, das heißt, man sucht einen neuen Job. Wenn man sich heute auf den deutschen Arbeitsmarkt umguckt, sind wir mal ehrlich, wie viele reine vegane Jobs gibt es? Eigentlich kannst du die an einer Hand abzählen. Ja, das heißt, man geht irgendwo einen Kompromiss ein. Jetzt kommt aber irgendjemand hin und sagt, ich habe aber eine tolle Idee. Dann stelle ich mir die Frage, okay, setz dich doch mal hin und überlege mal, wie kannst du diese Idee umsetzen und kannst du mit dieser Idee vielleicht auch etwas schaffen, womit du Geld verdienen kannst, vielleicht sogar so viel Geld, um damit leben zu können. Wenn ja, bau dir ein Unternehmenskonzept auf. Ja, was du alleine nicht schaffst, hol dir guten Rat ein von Leuten, die es können. Und gucke mal, ob du alleine oder in einer Kooperation so etwas umsetzen kannst. Gegebenenfalls auch als Staat nebenberuflich. Aber fange an, beweg dich. Du hast es noch nie gemacht. Wer sagt dir, dass du es nicht schaffst?
Ja, nun ist es natürlich auch wieder gerade Deutschland, ist es ja gar nicht so leicht, sich selbstständig zu machen, also ohne dass ich irgendwelche Glaubenssätze auf tue, aber es ist schon relativ komplex und bürokratisch. Und da gibt's natürlich viele Menschen, die sagen, oh nee, also echt nicht, ich habe da wirklich keinen Bock drauf. Und ich kann das auch total verstehen. Ja, aber ich glaube, das ist genau dieser Punkt, wenn du irgendwann an so ein Bewusstseinslevel kommst, wo du sagst, der Preis, es nicht zu tun, ist höher als diese Unbequemlichkeit oder dieses Neue, dieses Ungewisse auf mich zu nehmen, dann veränderst du auch was. Und da sind wir wieder beim Thema Bewusstsein. Und ich glaube, dass da noch viel Aufholbedarf ist.
Weißt du, Steffi, wenn du jung bist, riskieren die Leute ihre Gesundheit, um Karriere zu machen, Geld zu verdienen.
Ja.
Und wenn sie älter werden, zahlen sie den gesundheitlichen Preis für den Stress und geben ihr ganzes Geld aus, um wieder gesund zu werden.
Ja.
Was ist das für eine Schizophrenie? Statt gleich am Anfang zu sagen, weißt du was, ich suche etwas, ich definiere meinen Lebensstandard, den ich halten möchte, suche mir einen Job, mit dem ich diesen Lebensstandard halten kann, wo ich vielleicht nur halbtags oder dreiviertel Stelle arbeite, aber womit ich einigermaßen klarkomme und baue mir aber in dem Rest ein Standbein auf, womit ich später meinen Job übernehmen kann, um glücklich leben zu können, um dann am Ende, wenn ich älter werde, nicht mein ganzes Erspartes ausgeben zu müssen, um meine ruinierte Gesundheit zurückzubekommen. Denn Hauptauslöser von vielen Krankheiten sind neben schlechter Ernährung und anderen Dingen auch Unzufriedenheit.
Ja, es ist die Psyche.
Stress,
ja. Psyche. Also das ist unfassbar, was das Ganze mit uns anstellt. Ja? Also ich lese zum Beispiel auch gerade ein Buch von dem David R. Harkins, Loslassen, unfassbar krasser Typ, was der aufgeschrieben hat, gerade zu diesem Thema Stressbewältigung. Also wie kommen wir überhaupt aus dieser ganzen Nummer raus und wie krank uns das wirklich macht, unser ganzes System, all das. Es ist so krass und es ist genau, was du sagst. Und dann sind die Menschen aber ganz häufig an einem Punkt, wo sie sagen, mir geht's eh nicht so gut, jetzt bin ich im Angestelltenverhältnis wieder besser aufgehoben, weil hier kann ich zumindest nochmal bezahlt krank sein und habe meine Sozialabgaben, das läuft. Also warum jetzt noch erst recht ein Risiko eingehen? Ne? Also es ist, da drehst du dich im Kreis. Ne? Aber es ist halt genau das. Und ich glaube, dass es deswegen so wichtig ist, dass es immer mehr Menschen gibt, die sagen, nein, ich gehe für meine Berufung los. Und ich merke diesen Trend auch bei vielen jungen Menschen, die kannst du nicht mehr mit einem dicken Gehalt locken oder mit einem Firmenwagen oder solchen Sachen. Das interessiert die nicht mehr. Die meisten jungen Menschen suchen wirklich nach einem Job, wo sie sich kreativ einbringen können, wo sie viel Flexibilität haben, also wo sie viel sich selbst auch einbringen können. Ja, und wo sie halt vor allen Dingen auch Sinn verspüren, ja.
Der nächste Trend geht ja beruflich auch in die Bereiche rein, dass diese Großraumbüros, die jetzt aktuell ja Mode sind, abgeschafft werden und immer mehr Homeoffice entsteht. Das ist so eine Nachfolge der Corona-Situation. Homeoffice bedeutet aber auch schon ein erster Schritt in die Selbstständigkeit. Du musst dich selbst motivieren zu arbeiten. Viele, die Homeoffice machen, wissen, wie schwer es ist, morgens aufzustehen und sich konsequent an den Schreibtisch zu setzen. Als ich früher selbstständig war, auch mit meinem Chauffeurdienst und alles, was ich gemacht hatte, war ich ja selbstständig. Ich habe mich damals selber überlistet, indem ich, wenn ich morgens geduscht hatte und gefrühstückt habe, bin ich hochgegangen und habe mir einen Anzug angezogen. Damit habe ich mich von der Optik her erinnert, Achtung, jetzt arbeitest du. Ja, das muss in Fleisch und Blut übergehen. Ja, wir wissen, dass aktuell die Homeoffice-Leistungen nicht so effektiv sind wie die Leistung von denjenigen, die im Büro arbeiten. Ich denke, unsere Gesellschaft muss daran arbeiten. Und das kriegen wir in den Griff. Das ist die Zukunft. Wenn aber Leute im Homeoffice arbeiten können, warum sollen sie dann selbstständig arbeiten können? Was hält sie denn davon ab? Ja, man muss doch einfach mal sehen, was man macht. Arbeitest du in einem Werbebereich in einer Firma? Mach dich doch selbstständig als Werbeberaterin. Mach dich als vegane Werbeberaterin selbstständig, ja, und biete Firmen deine Dienstleistung an und sage, weißt du was, du brauchst gar keine Sozialversicherungsabgaben zu zahlen, du brauchst mich nicht anstellen, du zahlst kein Urlaubs- und Krankengeld, ich werde nach Leistung bezahlt. Gib mir einen Auftrag, definiere den Auftrag, was dir schaffen soll und das schaffe ich dir und dafür kriege ich Gehalt X. Und jetzt musst du dich selber motivieren, dass deine Leistung am Ende auch wirtschaftlich sich rechnet. Da spielt deine Stärke, deine Routine eine Rolle, ob du schnell daran arbeiten kannst, ob du gut arbeiten kannst und dadurch einen sehr hohen Stundenlohn hast oder ob du eben viel Zeit brauchst und viel Hilfe. Aber je kreativer du bist, je mehr du anbieten kannst, je mehr du dich selber gefunden hast, umso effektiver wird das. Würde ich die Zeit zurückdrehen, ich bin jetzt 58, ich sag mal 20, 25 Jahre, würde mich gar nichts mehr ins Angestelltentum bringen. Ja, heute bin ich so weit, dass meine Rente voll eingezahlt ist, wo ich sage, okay, ich brauche nur die letzten Jahre einzahlen, aber mach es so gut wie möglich und bring dich ein. Stichwort eigene Marke innerhalb des Unternehmens. Netz und doppelter Boden. Wir sind für unser Wohlbefinden selber verantwortlich. Wir sind für unsere Kreativität verantwortlich.
Ja, du hast gerade so im Zwischensatz was ganz Wichtiges und Relevantes gesagt. Dieses finde dich selbst. Also finde raus, wer du überhaupt bist, was du wirklich willst. Glaubst du, dass die meisten Menschen wissen, wer sie sind und was sie eigentlich wirklich wollen?
Nein, nein. Ich kann nur aufgrund meines Lebensalters sagen, dass du dich selber, als Jugendlicher habe ich gesagt, mit 16, 17, 18, ich bin erwachsen, ich weiß, wer ich bin. Nein, da war ich noch in einer vollen Entwicklungsphase. Es gibt eine Entwicklungsphase, die wird erst etwas später abgeschlossen. Ich bin jetzt seit 35, 36 Jahren verheiratet, 36 Jahre schon. Und die Ehe hat natürlich mich geprägt. Als ich vegan wurde, ist sie auch mein Inneres geändert. Der Mensch ist einer dauernden Entwicklungsphase unterworfen. Aber wer und was wir sind, das wissen wir schon als Kinder. Wir wissen als Kinder schon, ob wir die Draufgänger sind oder eher die Zurückhaltenden. Wir wissen, ob wir diejenigen sind, die in der Theorie viel lernen können, oder wir wissen, ob wir Praktiker sind. Das wissen wir. Unsere Eltern möchten uns gerne manchmal in eine andere Richtung drängen und reden uns ein. Du musst aber das machen, damit bist du erfolgreich. Wir müssen aufhören, Kinder schon in ein Korsett zu stecken und ihnen vorzugeben, was sie sein müssen. In der Kindererziehung werden später die Erwachsenen mit eigenem Charakter geschaffen. Und wenn denen permanent von der Gesellschaft vorgegeben wird, was sie machen müssen, wie sollen sie dann später als Erwachsene ticken?
Ja.
Starke Kinder brechen aus. Ich weiß noch, wir waren zusammen, glaube ich, Januar, Februar 2019 haben wir uns auf den Heldemarkt in Hamburg getroffen.
Ja.
Da hattet ihr eine Vision gehabt. Die Vision, nur einen Podcast zu machen. Schau einmal, was daraus geworden ist. Ja, man muss sich finden, man muss probieren und man muss feststellen, das klappt gut, das klappt nicht. Im Rahmen eurer Entwicklung, allein in den letzten 5 Jahren, habt ihr viele Dinge gemacht, habt einige Dinge für gut empfunden und andere Dinge, okay, die hätte ich jetzt vielleicht anders gemacht, aber die Erfahrung, die ich damit gewonnen habe, bringe ich jetzt gewinnbringend ein.
Ja, absolut, absolut. Und es ist ja auch so spannend, ja, wenn man das Ganze einfach mal als Reise betrachtet, ja, als kleines Abenteuer und du dich ausprobieren darfst. Aber wir leben ja auch in einer Gesellschaft, die so stark, also ich merke das auch gerade in Deutschland, in Amerika ist es komplett anders. Ich weiß nicht, wie es jetzt zum Beispiel auch in Sri Lanka ist. Aber in Deutschland ist es wirklich so, du musst etwas machen. Also die Deutschen lieben ja diesen geradlinigen Weg. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, Medizin studiert habe, dann muss ich auch Arzt werden und dann muss ich dies, das und jenes. Aber in Amerika ist es halt komplett anders. Die haben da nicht so diese, also diese, oder beziehungsweise sie haben dort eine gewisse Scheiterkultur. Ja, also dieses, ich probiere was aus, hat nicht funktioniert, dann mache ich was Neues. Ja, dann probiere ich wieder was Neues und dann hat wieder nicht funktioniert oder ich mache drei Sachen gleichzeitig oder so. Und das können wir irgendwie nicht. Also wir neigen nicht dazu. Ich sage jetzt mal als Folge, es gibt natürlich immer Ausreißer, ganz klar. Das sind so Leute, die dann zu uns finden oder Leute, die jetzt auch hier bei uns im Podcast sind. Aber in der Regel ist es tatsächlich so, dass die meisten auch Angst haben vor diesem Scheitern, dass es dann nicht funktioniert und so weiter und so fort, ne?
Naja, weißt du, wir Deutschen sind wie soll ich sagen, mental ausgerichtete Nation, die sagt, alles muss in Papierform vorgegeben sein. Wir bürokratieren uns zu Ende. Am deutschen Wesen muss alles genesen. Das ist der größte Blödsinn, den wir aktuell machen. Und weil wir eben so denken, ist keine in der Lage, mal über den Rand der geschriebenen Vorgabe zu denken und zu sagen, ich mache aber trotzdem. Ja? Und das wird uns als Kind reingelegt. Mein Empfinden ist, dass das Folgen der Nachkriegszeit sind. In der Nachkriegszeit war alles zerstört. Man hat alles gemeinsam aufgebaut. Dann kam das große Wirtschaftswunder. Es gab ein paar, die sich auf Kosten aller Leute eigenständig gut bereichert haben und Riesenkarrieren gemacht haben, ja. Aber die meisten der Gesellschaft haben noch bis Mitte der 60er auf einem Level gearbeitet und haben ihren Kindern vorgegeben, ihr Jungs, ihr müsst zur Bundeswehr gehen, damit ihr erst einmal Zucht und Ordnung lernt. Und dann müsst ihr eine entsprechende Ausbildung machen, entweder im Handwerk oder im kaufmännischen Bereich. Und da müsst ihr euch dann vom Befehlsempfänger mit eurer Erfahrung langsam hocharbeiten, bis ihr dann selber entscheiden könnt und Entscheidungen nach unten delegieren könnt. So ist meine Generation erzogen worden. Es war nicht erlaubt oder nicht gewünscht zu hinterfragen. Ja? Und wie sollte sich dann der Erwachsene entwickeln, der ja nichts anderes gelernt hat? Als wir dann so weit waren, dass immer mehr Proteste auf der Straße waren, weil die Leute da gefragt haben, als Beispiel die Kriege, wir hatten in den 80er Jahren, da war ich selber aktiv, diese ganzen Friedensdemos, Anti-Atomkraftwerk-Demos. Und ich weiß, was habe ich für Ärger gehabt mit meinem Papa, weil er sagte, hey, wir müssen Atomkraftwerk haben und es gibt nichts zu hinterfragen und du willst die CDU und du machst dies und du machst jenes. Nein, wir müssen uns selber finden. Wir sind für unsere Zukunft verantwortlich. Und da kam die Wiedervereinigung, eine Euphorie. Eine Euphorie, die auf einmal etwas weggenommen hat, nämlich, dass der bis dahin arme Bruder und unsere arme Schwester im Osten auf einmal auf unseren Standard gehoben werden sollte und hat noch gar nicht eingezahlt in unsere Krankenversicherung. Wie ungerecht. Ja? Und da fing auf einmal ein Neid an zwischen Osten und Westen. Und der Osten fing an und sagte, oh, der böse Westen will uns jetzt alles aufdoktrieren. Da gab es den Begriff des Jammer-Ossis. Alles Blödsinn. Wir sind alles Menschen, die von der Gesellschaft geprägt worden sind. Und wir hatten die Chance verpasst, diese ganzen gesellschaftlichen Zwänge von uns zu werfen und zu sagen, wir machen jetzt als neues Volk einen Neuanfang und wir können uns alle einbringen, so wie wir sind, so individuell. Und wir vermissen nichts, sondern wir gehen voran, wir sorgen dafür, dass wir uns wohlfühlen. Leider verpasst. Jetzt haben wir eine neue Chance. Jeder Tag ist eine Chance.
Ja, das hast du gut gesagt, Peter, es ist genau das, jeder Tag ist eine neue Chance. Was glaubst du, brauchen die Menschen, um diese Chance zu erkennen und sie auch zu ergreifen?
Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein. Und das ist das Allerwichtigste, was man lernen kann. Ja, wir Menschen werden eigentlich gerne geprägt, dass wir kein Selbstbewusstsein haben. Das fängt im Kindergarten an. Es wird immer das schwächste Glied rausgesucht und gemobbt. Viele mobben mit, obwohl sie es gar nicht möchten, weil sie Angst haben, sonst selber Opfer zu werden. Somit lernt man nie eine Selbstständigkeit. Ich habe als Kind von meinem Papa gelernt, und das habe ich ihn hoch angerechnet, wenn ein Schwächerer drangsaliert wird, habe ich mich einzumischen. Ich war ein kleiner Wicht, aber ich habe gelernt, wenn ich mich nicht einmische, kriege ich von meinem Papa um die Ohren.
Mhm.
Und dann habe ich eben mich unten eingesetzt und habe festgestellt, mit Selbstbewusstsein kannst du was erreichen. Angst habe ich vor nichts. Ich habe Respekt vor manchen Dingen. Aber am meisten Respekt habe ich davor, irgendwann mal zu mir kommen zu müssen und zu sagen, Peter, du hast es nie probiert. Du hast was verpasst.
Ja.
Und das geht nicht. Machen. Machen. Tun, handeln, machen.
Ja. Lass uns nochmal zurückkommen auf dein Unternehmen, was du da jetzt hast. Ich nenne es jetzt einfach mal dein Unternehmen. Wir wissen jetzt, was wir damit meinen. Was genau, wie kam die Idee? Und du hattest ja schon so erzählt, ne? Ein paar Auszüge. Aber wie hast du gesagt, okay, ich ziehe das Ding jetzt groß auf? Was ist die Vision dahinter? Sagen wir es mal so.
Die Vision dahinter war eigentlich, dass auf der Biofachmesse 2023, Februar 23, habe ich den neuen Inhaber unserer Firma kennengelernt. Ich war zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr in der Geschäftsführung, weil es die Umstellung kam, bin ich in den Einkauf gegangen. Und er hat mich auf der Messe dann kennengelernt und hatte dann einfach mal mit mir auf die Schulter geklopft und gesagt, na, wie geht Pete? Ne? So, und damit war der Name irgendwo geboren. Und dann kam die Idee, mach doch mal was Veganes. Ich sehe ja, du kennst die Leute, du bist in der Szene bekannt, ich habe deine Internetseite gesehen, alle sprechen von dir, positiv wie auch negativ. Was kann man machen? Erstell mir mal ein Konzept. Und ich habe das als Witz angesehen. So vom Messen, wie man da eben quatscht. Und Ende März, Anfang April kam mir dann eine Frau auf mich und sagte, na, hast du mal Gedanken gemacht, dass, ob man was machen könnte? Und da habe ich gesagt, gib mir bitte noch einen Tag. Und da habe ich gesagt, okay, der will ein Konzept haben. Dann habe ich mich hingesetzt, habe eben eine PowerPoint-Präsentation gemacht über den aktuellen veganen Markt, wie der sich entwickelt und welche Ideen ich hätte, wo Marktlücken im veganen Markt wären und was man machen könnte. Und habe das dann einfach präsentiert. Und sagt er, okay, dann machen wir jetzt ein Konzept und erstellen den Plan. Hier ist so ein Team, hier fürs Marketing, für die Verpackung und später im Vertrieb. Die unterstützen dich. Was müssen wir machen? Wer ist für was zuständig? Und dann haben wir gesagt, ich brauche 2 Jahre für eine Produktentwicklung. Nein, nächstes Jahr Biofach steht dein Produkt.
So, und dann, okay. Da muss ich noch mal ganz kurz zwischenfragen, weil das finde ich total krass, weil das ist nämlich das Ding, das ist ja dieser Domino-Effekt, der steht, du hast eine Idee und dann geht's los und dann denkst du, oh Gott, ich will gar nicht erst anfangen. 2 Jahre für eine Produktentwicklung, warum braucht man... Ja, aber warum? Warum brauchst du 2 Jahre für eine Produktentwicklung? Das verstehe ich nicht.
Okay, ich will ja etwas schaffen, was es noch nicht gibt, die Bananenblüte. Ich muss ja experimentieren, ich muss ja testen, dann muss ich dafür Sorge tragen, dass die Rohstoffe da sind. Ich mache Bioprodukte, die müssen auch im Biobereich da sein. Ich produziere in Sri Lanka, die müssen in Sri Lanka wachsen, die Rohstoffe. Nicht, dass sie dann Rohstoffe verarbeiten, die importiert werden müssen. Dann muss ein Design, ein Marketingkonzept erstellt werden. Du musst eine Verpackung gestalten. Das geht ja nicht von jetzt auf gleich.
Dann, also, wenn du die. Das heißt nicht nur das Produkt selber, das, was da jetzt eingeschweißt in der Tüte drin ist, sondern du meinst halt dann komplett
alles. Das Komplette, ja. Okay. So, dann musst du die Produkte, wenn du die entwickelt hast, auch lebensmitteltechnisch zulassen und untersuchen, ob alles auch in Ordnung ist, ob du sie auch essen kannst, ob die Sachen harmonieren. Du musst Haltbarkeitstests machen. Ja, du musst ja wissen, wie lange hält ein Produkt, wenn du es entwickelst.
Das stimmt, ja? Okay. Ja, so, das ist ein wichtiger
All Punkt. Diese Dinge musst du machen, du deklarierst ja etwas. So, und wenn du dann das Außengebilde, die Grafik, alles fertig hast, dann musst du das ja auch noch, dann musst du eine Druckerei finden. Du musst wissen, wie soll das denn überhaupt verpackt werden? Gehen die in Dosen rein? Gehen die in Papier rein? In Plastik? Wie willst du die verpacken? All das, darüber musst du dir Gedanken machen. So, dann musst du diese ganzen Sachen schaffen. Alleine, wenn du heute Druckdaten in eine Druckerei gibst, braucht das 4 bis 6 Wochen, bis das fertig gedruckt ist. So, wenn du dann eine Produktentwicklung machst, dann musst du gucken, wer könnte denn das abnehmen? Wie hoch muss die Produktionsmenge sein? Habe ich genug Rohstoffe zu dem Zeitpunkt da? Ich habe zum Beispiel ein Produkt drin, die habe ich noch gar nicht auf dem Markt, die ist aber schon mit ausgeschildert. Das ist eine Mangosoße. Warum? Weil im Januar konnten wir produzieren. Die Mangoernte fängt erst Mitte Oktober an, geht bis Ende November. Die kann jetzt erst produziert werden.
Was ja aber ziemlich cool ist, ne? Weil das ist ja in einer Kultur, so in Deutschland, wo ja immer alles irgendwie verfügbar ist und immer griffbereit ist, macht man sich gar keinen Kopf. Deswegen frage ich jetzt halt auch noch so naiv. Ja. Aber das ist halt genau das, okay, wir müssen warten, bis die Mangos reif sind.
Naja gut, ich kann sie natürlich auch in Pipe kaufen. Also das heißt, ich kann sie, wenn sie geerntet sind, pürieren und in Fässer einmachen und dann das ganze Jahr überverkaufen. Aber ich möchte mit meinen Produkten frisch arbeiten. Das ist mein Anspruch. Ja, so, das muss ich natürlich auch gegenüber meinen Chef, der ja auch mit dahinter steht, auch erklären, sagen, so möchte ich das eigentlich. Ich möchte diese Qualität haben. Ich habe meinen Anspruch. Ja, Anspruch und Wirklichkeit. Das muss zusammenpassen. So, und du darfst, wenn du eine Idee hast, für mich bedeutet es, ich denke über alles nach. Wenn ich dann nachgedacht habe und eine Entscheidung getroffen habe, dann bremst mich nichts mehr. Dann gehe ich los. Und dann verbeiße ich mich. Und dann setze ich es durch, egal welche Schwierigkeiten kommen. Ja, es gibt für mich ein Stopp, nur wenn ich für mich selbst feststelle, absolut keine Chance. Aber wenn ich von einer Sache überzeugt bin, werde ich alles tun, um damit Erfolg zu haben. Mein Team wurde immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Viele Arbeiten blieben nur an mir hängen. Ich wollte nur für die Produktentwicklung 6 Wochen rübergehen, um die Rezepte zu entwickeln, mir überhaupt die Ideen zu holen. Ich habe zu dem Zeitpunkt, als das kam, mir noch gar keine Idee gehabt, was ich mache. Außer ich möchte ein Gericht machen für Veganer, von Veganern für Veganer und keinen typischen Fleischersatz. Und dann bin ich rübergeflogen nach Sri Lanka. Ich habe gesagt, gib mir wenigstens 6 Wochen. Ich habe 10 Tage Zeit gehabt. Dann bin ich rübergeflogen, habe natürlich mit meinen Bauern Kontakt aufgenommen, habe gesagt, du pass mal auf, ich finde Bananenblüte cool. Die gibt es in Deutschland nur in Salzlagen. Wie esst ihr das? Und dann habe ich mich von einem Bauern bekochen lassen, war natürlich super scharf. Und ich sagte, kann man so nicht essen. Aber die Idee, das mache ich mal europäisch. Und da habe ich mich mit Freunden zusammengesetzt und habe genau das genommen, also die Zubereitung der Bananenblüte, wie sie es gemacht haben, habe dann Gewürze genommen, wie ich sie mir vorstelle. Da haben wir Früchte zugetragen, verarbeitet, schmeckte gut, sah aber schlecht aus. Und dann haben wir an den Prozessen gearbeitet. Wie kann man verarbeiten, dass das alles miteinander harmoniert? Das braucht Zeit. Aber ich mache es kurz. Ich habe in 10 Tagen, ich habe 3 Produkte. Meine Kokosmilch, die hatte ich schon vorher fertig entwickelt gehabt. Die gibt es auch von Mitanbietern in ähnlicher Form auf dem Markt. Ansonsten habe ich 8 Jackfruchtgerichte, 8 Bananenblütengerichte, 4 Jackfruchtgerichte, 4 Bananenblütengerichte, also 8 Dishes und 4 verschiedene Soßen konzipiert in der kurzen Zeit.
Halt, stopp, jetzt muss ich nochmal wieder nachfragen. Also normalerweise brauchst du für die Produktentwicklung eines Produktes im Schnitt 2 Jahre.
Ja gut, diese Produkte, die Dishes und die Soßen sind ja relativ zusammenhängend. Ne?
Nee, ist ja wurscht. Aber wie viele Produkte hast du jetzt kreiert?
Ich habe 12 eigenständig kreiert in 10 Tagen.
12 Stück in 10 Tagen statt 1 in 2.
Und ich habe schon 5 weitere damals mit in Betracht gezogen und vorentwickelt, wo wir jetzt per WhatsApp und Telefon immer noch weiterentwickeln. Und ich dann immer, wenn ich Waren kriege, dann auch Muster mitkriege mit der Entwicklung, wie ich sie angestoßen habe. Also ich habe schon weitere Dinge da noch mit bei.
Ja, du bist schon so ein krasser veganer Bulldozer, ne? Also wenn, dann richtig, ne? Ich finde es sensationell. Ich feiere das ja auch total. Und ich bin ja auch schon in den Genuss gekommen. Also es schmeckt auch mega lecker. Also ich finde es ultra geil, überhaupt in dieser Qualität, in dieser Güte wirklich ein richtiges, lebendiges, frisches Lebensmittel zu haben. Und trotzdem ist es irgendwie Fast Food. Also ich liebe es, ja. Also es ist wirklich geil. Und ich finde es einfach so cool, wie du das so rangehst und das durchziehst. Und ja, dann halt auch irgendwie, du bist ja immer erfolgreich auch damit, ne? Kannst du mir nochmal sagen, was ist so dein Erfolgsgeheimnis? Was würdest du sagen, wenn du dich so analysieren würdest von außen, wo du sagst, okay, Peter, alles klar, das ist der Grund, warum es bei dir einfach läuft. Also ein paar Sachen hast du ja schon genannt, aber kannst du es nochmal so auf den Punkt bringen oder was du so fühlst?
Ich glaube dran. Also wenn du nicht selber von deiner Sache überzeugt bist, kannst du auch niemanden überzeugen. Du kannst niemanden anlügen. Das funktioniert nicht. Damit wirst du nie Erfolg haben. Wenn du etwas machst, dann musst du von einer Sache überzeugt sein und sie durchziehen. Und das ist auch genau der Grund, warum ich mit meinen Dingen eben so polarisiere, im positiven wie im negativen Sinne. Viele sind unzufrieden und sind sauer, dass ich eine Idee habe und sie mache. Weil sie es nicht können.
Naja, können Sie es nicht oder wollen Sie es nicht? Es ist ja eigentlich eine Entscheidung, oder?
Sie können es nicht, weil Sie selber nicht bereit sind, sich selber zu finden und zu überwinden.
Ja.
Da sind Menschen, die die Verantwortung und die Entscheidungen immer auf andere abwälzen. Das ist genauso, wenn du im Supermarkt stehst und sagst, ich möchte nicht, dass die Tiere gequält werden, ich finde die Intensivtierhaltung nicht gut, dann greifst du zu dem Sonderangebot, ein Stück Fleisch für 99 Cent und sagst, aber das muss die Politik regeln. Nein, das musst du regeln. Du fühlst dich unwohl und du triffst die Entscheidung für deinen Handel. Niemand anders.
Ja, absolut zu 100%, Peter. Richtig geil. Das war eigentlich schon ein krasses Schlusswort. Pass auf, stell dir vor, Peter, letzte Frage. Das ist ja mal das Schöne. Also stell dir vor, es ist ja nur rein hypothetisch, aber mal angenommen, heute wäre der letzte Tag deines Lebens. Du bist morgen weg, also nach dir die Sinnflut. Und du könntest eine Botschaft noch rausgeben, die Welt hören muss. Und sie wird sie auch hören. Also sie würde in allen Zeitungen abgedruckt sein, auf allen Billboards. Jeder Mensch würde diese Botschaft empfangen. Was würdest du den Menschen sagen?
Ich würde ihnen sagen, macht euch einmal Gedanken, was nach eurem Leben auf Erden passiert. Wir sind Gast auf Erden. Der Planet ist uns als Leihgabe gegeben. Und wenn du die Erde verlässt, was hinterlässt du deinen Nachkommen, dass sie an dich denken können? Sagen sie, du hast einen wüsten Planeten hinterlassen? Oder sagen sie, die Steffi, der Peter, haben das ihre getan, damit unser Planet nach wie vor noch lebenswert ist?
Ja. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Peter. Ich habe es wirklich gefeiert mit dir. Ganz, ganz cooler Austausch. Ich freue mich schon mega auf unser nächstes Treffen. Yes, also an dich jetzt zu Hause, der oder die du zugehört hast oder zugeschaut hast. Also erstmal sehr cool, dass du mit dabei warst. Wir verlinken natürlich alle Infos zu Peter bei uns in den Shownotes, dass du ihn auf jeden Fall auch finden kannst. Und wenn dir das Ganze gefallen hat, dann teile unbedingt diese Podcast-Folge oder den Podcast generell. Wenn du sagst, das hat mich so krass inspiriert, das muss jetzt jemand anderes noch hören, dann teile das unbedingt. Wir freuen uns natürlich auch riesig über eine Rezension. Also wenn du uns eine Bewertung schreibst für einen Podcast, das hilft uns natürlich auch nochmal, diese Plattform einfach auf dieser Weise zu verbreiten, unsere Botschaften. Und wir freuen uns natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Vielen, vielen Dank. Peter, auch an dich. Danke, dass du da warst. Es war mega. Ja, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Es wird immer wieder was Neues geben.
So, so schön, dass du immer noch mit dabei bist. Und vielleicht hat es sich sogar dann besonders für dich gelohnt, denn es gibt noch eine kleine Überraschung für dich. Unser Retreat Spirit of Self-Esteem findet in der ersten Novemberwoche statt und wir haben noch einige wenige freie Plätze. Wenn du dabei sein möchtest, für dich den Raum aufmachen möchtest, anders zu denken, neu zu denken, dein Business aufs nächste Level zu bringen, dir Fülle, Leichtigkeit und Geld zu erlauben und das alles in einem ethischen Kontext, dann ist das Seminar-Retreat wahrscheinlich genau das Richtige für dich. Denn wir werden dort in 5 Tagen sehr intensiv dein Fundament komplett neu ausrichten. Wir werden da Grenzen in deinem Kopf sprengen und wir werden etwas erschaffen, was du dir gar nicht vorher vorstellen konntest. Und all das machen wir in diesen 5 Tagen und wir freuen uns, wenn du Lust hast, mit dabei zu sein, wenn du in die Umsetzung gehen möchtest, wenn du etwas für dich tun möchtest und damit eben auch für andere, wenn du all das lernen möchtest, wie das funktioniert, Geld und Fülle und Freiheit und Selbstbestimmung zu leben, aber halt eben auf einem komplett anderen Level, dann solltest du auf jeden Fall mit dabei sein. Das ist jetzt das vorerst letzte Seminar-Retreat Spirit of Self-Esteem und wir freuen uns, wenn du Lust hast, mit am Start zu sein. Du kannst hierfür einfach auf unsere Website gehen, beautifulcommitment.de und dort findest du alle weiteren Infos zu unserem Programm und eben auch zu dem Retreat. Ja, buch dir dann einfach kostenfrei einen Vision Call und wir sprechen mal gemeinsam, inwieweit das Retreat womöglich genau das richtige Programm für dich sein könnte. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal wieder hier bei uns im Podcast.